ARD Sounds.
Michael, erinnerst du dich noch an die Zeit, als du als Radiomensch damals das erste Mal von diesen Podcasts gehört hast? Dieses verrückte neue Ding damals?
Also ich weiß nicht mehr genau, welcher der erste Podcast war, den ich gehört habe. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht mehr weiß. Ich weiß aber noch, was mich überrascht hatte. Das war so ein Gedanke, den ich schon recht früh hatte, dass ja die einzelnen Folgen von Podcasts ja teilweise sehr lang sind. Das ist ja bis zum heutigen Tage so. Also eine Stunde oder zwei Stunden oder manchmal sogar noch länger. Und ich kann mich erinnern, es war ja damals die Zeit im Radio, wo es ja dann doch eher zur Verkürzung ging. Also dass so Beiträge und Interviews verkürzt wurden. Und da kann ich mich noch daran erinnern, wow, das ist ja auf einmal ganz anders, als man es jetzt damals vom Radio kannte. Und da weiß ich noch, das hatte mich überrascht.
Ich weiß noch, bei mir war es so, vor vielleicht 15, 16 Jahren, schätze ich, da hat ein Kollege von einer Fernsehproduktionsfirma erzählt, er würde jetzt einen Podcast entwickeln. Das sei ja das nächste große Ding, das würden die coolen Kids jetzt wollen. Und ich dachte so, nie im Leben kann man damit Geld verdienen.
Ja, so kann man sich täuschen. Also tatsächlich ist die Branche jetzt etwa 20 Jahre alt, so ungefähr. Also in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so alt. Aber sie boomt nach wie vor. Vor allem seit 2019 sind Reichweiten und Nutzungszahlen exponentiell angestiegen. Also dauernd kommen neue Podcasts auf den Markt und auch neue Firmen werden gegründet.
Ich fand Zahlen vom letzten Jahr interessant. Den Podcasts 2025 Report habe ich mir angeguckt, wonach besonders junge Frauen bis 30 Jahren das Wachstum antreiben. 81% von ihnen konsumieren regelmäßig Podcasts.
Also man kann auf jeden Fall sagen, die Branche ist im Aufwind. Dabei hätte man denken können, irgendwann ist da mal eine Sättigung erreicht. Also was macht Podcasts nach wie vor so erfolgreich und was sind aktuelle Trends? Das ist heute unser Thema in Medien kross und quer. Ich bin Michael Mayer.
Ich bin Katrin Aue, herzlich willkommen. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der die Branche sehr gut kennt, sowohl aus der öffentlich-rechtlichen Perspektive, er war nämlich mal beim WDR, daher kennen wir uns auch über so ein paar Ecken, als auch seit Jahren von der privatwirtschaftlichen Seite. Mittlerweile ist er im Führungsteam von Podimo. Und Podimo, das ist ein eigentlich dänischer Streamingdienst für Podcasts und Hörbücher, mittlerweile in 7 Ländern vertreten. Hallo, Patrick Fielner.
Hallo, ihr zwei.
Ja, erinnerst du dich denn noch an deinen Erstkontakt sozusagen mit Podcasts? Welcher war das?
Das war eigentlich ein relativ klassischer Podcast-Fan-Werdegang, den ich hinter mir habe. Serial hieß der, amerikanische Produktion. Und das war 2014 so die erste, ich glaube, es waren 5 oder 6 oder vielleicht 7-teilige Serie. Das war bahnbrechend damals. Es war eine Form des Erzählens, die wir so noch nicht kannten. Ich war damals schon beim Radio. Ich bin von Hause aus Journalist. Und ich war völlig fasziniert davon, dass man eine Recherche so spannend erzählen kann und über so eine lange Strecke hinziehen kann. Michael, das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, dieses, es gibt keine fest definierte Länge. Und das hat mich richtig in den Bann gezogen. Und der erste deutsche Podcast, den ich dann wirklich zu schätzen gelernt habe, ist Fest und Flauschig, den es ja auch bis heute noch gibt.
Da hast du jetzt gleich zwei Stichworte sozusagen genannt, nämlich zuletzt Fest und Flauschig, das ist ein Gesprächspodcast. Serial war ein True Crime Podcast. Kommen wir gleich noch zu. Zunächst mal die Frage, mittlerweile sind ja Podcasts ganz klar ein Erfolgsmedium. Das, was ich am Anfang niemals geglaubt hätte, dass es dazu kommen könnte. Kannst du dir das erklären?
Ja, es ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Für mich der wichtigste ist das Thema Authentizität. Also die Hosts, die die Podcasts präsentieren, also die Menschen, die wir hören, die wir jede Woche im Idealfall hören, mit denen wir also viel Zeit verbringen, das sind einfach Menschen, die uns ans Herz wachsen und für die wir anfangen, uns zu interessieren. Ich vergleiche das gerne mit so einer Freundschaft, die dadurch entsteht zwischen den Menschen, die die Podcasts machen und den Menschen, die die Podcasts konsumieren. Und alleine dadurch, dass diese Menschen uns in diesen authentischen, häufiger Gesprächen einfach auch Teil an ihrem Alltag nehmen lassen, entsteht eine Form von Bindung, die absolut einmalig ist und die dieses Medium wahnsinnig intim macht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor darin, dass Podcasts einfach so erfolgreich sind und erfolgreich bleiben und der ganze Markt ja auch immer weiter wächst.
Wir wollen ja jetzt auch ein bisschen über Trends sprechen. Also fangen wir mal mit dem einen Trend an. Also diese Gesprächspodcasts mit Hosts, die sehr bekannt sind. Also da gibt es ja eine Reihe von Podcasts, die ja auch sehr erfolgreich sind. Also zum Beispiel mit Micky Beisenherz oder die Kaulitz-Brüder oder aber mit Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld. Und Anne Will hat ja auch einen eigenen Podcast. Ich habe mich da gefragt, hat eigentlich ein Gesprächspodcast ohne einen bekannten Promi überhaupt eine Chance?
Ja, absolut. Also Promis im Podcast ist ein super interessantes Thema, weil ich glaube, es ist ein bisschen wie überall in der Medienlandschaft. Prominente Personen helfen, vor allem in der Startphase eines solchen Podcasts, aber sie sind kein Muss. Also der Vorteil ist natürlich, wenn jemand wie Micky Beisenherz oder Anne Will einen Podcast startet und das kommuniziert über die Social-Media-Kanäle zum Beispiel, dann ist natürlich erstmal so ein Grundrauschen an Aufmerksamkeit da zum Start des Shows. Und das ist natürlich, wenn es um den Erfolg eines solchen Show-Launches, wie wir es nennen, geht, erstmal ein wichtiger Faktor. Aber es ist kein Garant dafür, dass dieses Format dann auch erfolgreich wird. Das heißt, im Endeffekt ist die eigentliche Arbeit, die darin steckt und was auch ein Großteil unseres Jobs ist, die Formatentwicklung, und nur ein gutes Format überlebt es auch. Es gibt viele Beispiele von Podcasts, die auch von sehr bekannten Menschen gemacht worden sind, die trotzdem nicht funktioniert haben. Das heißt, am Ende ist es wichtig, dass der Inhalt so überzeugend ist, dass die Leute wegen des Inhalts kommen. Und dann, sagen wir mal, gibt es einen kleinen Promi-Bonus obendrauf. Aber alleine der Promi-Bonus macht keinen erfolgreichen Podcast.
Und wann genau überzeugt der Inhalt?
Dann, wenn das eintrifft, was ich anfangs schon meinte, dass diese Intimität hergestellt wird. Also, dass Leute jede Woche immer wieder gerne kommen, dass Leute ja eigentlich fast eine Community rund um diesen Podcast bilden und einfach wissen wollen, was passiert nächste Woche, auch mitdiskutieren wollen über die Inhalte, die innerhalb dieser Folgen passieren, die sich über die Folgen austauschen. Also wenn so ein Fandom-Moment, nennen wir das gerne in unserem Corporate-Bereich, also wenn einfach eine Fanbase entsteht und diese Fans ja halt alles dafür tun, um ihren Podcast zu diskutieren, zu hören, vielleicht auf Live-Events zu gehen. Also eigentlich die Verlängerung dessen, was wir hören übers Internet, ins echte Leben hinein.
Ein anderer Trend, der nicht tot zu kriegen ist, ist True Crime. Also das fügt sich ja auch ein in die Beliebtheit von Krimis, also von fiktionalen Krimis insgesamt. Ich muss ja gestehen, dass mich das manchmal so ein bisschen nervt. Also ich habe überhaupt nichts gegen Krimis. Ich gucke die selber gerne und höre auch manchmal True Crime Podcasts. Aber ich finde, es gibt mittlerweile so eine unglaubliche Fülle an diesen Inhalten. Ich habe mich da gefragt, gibt es da eigentlich mal eine Sättigung oder ist das jetzt wirklich so ein menschliches Bedürfnis, was endlos verlängerbar ist?
Ja, es ist die Frage ist spannend, dass du sie stellst, weil das ist eine Frage, die wir uns in der Branche vor einer Weile auch gestellt haben. Ich sage mal, True Crime ist nicht tot zu kriegen und ich glaube, das hat auch Gründe und es hat auch gute Gründe. Eigentlich sehe ich drei Faktoren, die da eine wichtige Rolle spielen. Der eine ist, es sind einfach starke Narrative. Also selbst wenn es um Mord und Totschlag geht, die Geschichten haben einen in sich geschlossenen Spannungsbogen. Und das ist das, was die Leute jeden Sonntagabend vor den Fernseher treibt, wenn es um den Tatort geht. Genau diese Sogkraft entfalten auch einfach viele True-Crime-Podcasts. Dann ist der zweite Punkt für mich, dass es eine sehr hohe Bindung zwischen den Hosts und ihren Communities gibt. Also das, was ich in der Frage davor schon gemeint habe. Also es gibt wirklich so Fan-Momente. Und viele große True-Crime-Shows haben einfach sehr große Back-Catalogs. Das nennen wir so, wenn ein Podcast schon, lass mal sagen, 200, 300 Folgen veröffentlicht hat. Und mal angenommen, ich entdecke heute diesen Podcast und sehe, oh, da gibt es ja 200 Folgen, die ich theoretisch noch nachhören kann. Dann verbringe ich natürlich, wenn mich diese Folgen interessieren und mich die Inhalte interessieren, verbringe ich natürlich super viel Zeit damit, mir auch das anzuhören, was in den Monaten und Jahren vor dieser Entdeckung schon passiert ist. Und ich glaube, das trägt zu einem großen Teil auch zu diesem Erfolg dieses Genres dazu bei.
Jetzt hast du vorhin das Stichwort Intimität genannt. Wir sind natürlich auch über den Trend zum Videopodcast gestolpert in letzter Zeit. Das scheint so ein großes Ding zu sein mittlerweile. YouTube als Plattform scheint da sehr drauf zu setzen, also quasi Podcast mit Bild, was ja so ein bisschen eigentlich diesem Intimitätsanspruch zu widersprechen scheint, nenne ich es jetzt mal. Hat das Zukunft aus deiner Sicht?
Das ist die Zukunft. Also der Punkt für mich ist, man darf das nicht so binär sehen. Man sollte nicht sagen, entweder Video oder Audio. Für mich ist Video kein Ersatz für Audio. Und wenn man sich anschaut, wie die Menschen Videopodcasts oder Audiopodcasts konsumieren, dann finde ich einen Trend wahnsinnig spannend, nämlich einfach die Flexibilität, die damit einhergeht. Also 48% der Befragten in einer US-amerikanischen Studie haben dieses Jahr zum Beispiel gesagt, dass sie Videopodcasts und Audiopodcasts parallel hören. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel eine Folge im Audio anfangen, wenn sie zum Beispiel gerade, weiß ich nicht, klassisches Beispiel, im Supermarkt unterwegs sind und einfach keine Zeit haben, beim Hören auf ihr Telefon zu gucken, weil es irgendwie komisch rüberkommt mitten im Supermarkt. Aber wenn sie dann zu Hause sind und die Folge noch nicht fertig ist, auf den Fernseher switchen. Und ich glaube, das ist einfach eine große Stärke dieses Mediums Podcast, dass wir so flexibel sind, dass wir uns eigentlich perfekt dem Nutzungsverhalten oder der Nutzungssituation anpassen können. Das heißt, ich beginne die Folge im Audio, ich schaue sie weiter im Video, wenn ich die Zeit dafür finde. Und wenn ich dann wieder keine Zeit habe, kann ich einfach mit einem Klick zurück auf Audio switchen, ohne dass ich irgendwie erstmal die richtige Stelle finden muss, an der ich aufgehört habe. Und das ist auch für uns dann in der Entwicklung solcher Formate einfach wichtig, auf dem Schirm zu haben, dass alles das, was wir anbieten, plattformübergreifend funktionieren muss. Also es muss in Video funktionieren, es muss aber auch in Audio funktionieren. Und gleichzeitig finde ich es einfach wahnsinnig spannend zu sehen, wie anpassungsfähig wir als Medium sind. Also das Nutzungsverhalten ändert sich und wir haben eine Lösung. Und das, was Podcasts heute sind, waren sie vor 2 Jahren nicht. Da gibt es eine wahnsinnig schnelle Entwicklung und ich bin super gespannt, wo diese Entwicklung uns noch hintreibt.
Weil wir gerade beim Thema Videopodcasts sind, die gibt es ja auch in den USA ganz stark. Und dort ist es ja so, dass die Podcast-Landschaft, also zumindest teilweise, ja sehr polarisiert ist. Also gerade weit rechts stehende Podcaster tummeln sich ja da in großer Zahl. Also Joe Rogan ist ja der bekannteste. Ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber könnte dieser Trend auch zu uns schwappen oder sind die Deutschen da doch noch eher zurückhaltend?
Nein, sind wir leider nicht. Diesen Trend gibt es auch bei uns schon längst. Es gibt natürlich auch Podcaster auf dem eher rechten Spektrum in Deutschland. Grundsätzlich ist für mich immer die Faustregel, alles das, was in den USA gerade an Trend aufploppt, ist in 2 bis 3 Jahren auch bei uns in Deutschland ein Thema. Das heißt, dieses Szenario, das du aufmachst, das ist längst schon da.
Dann kommen wir mal zum Geld. Die Branche wächst. Das heißt, sie ist natürlich auch als Werbemarkt interessant, wird vielleicht sogar noch interessanter. Wie siehst du die Möglichkeiten, Podcasts zu finanzieren derzeit?
Ich würde sagen, wahnsinnig gut. Dieser Markt wächst weltweit. Du hattest vorhin schon eine Zahl genannt in der Anmoderation. Es gibt ein großes Institut, das einmal im Jahr so eine wirklich globale Studie macht und die schätzen den Marktwert für Podcasts momentan weltweit auf 40 Milliarden US-Dollar. Und dieser Markt wächst von Jahr zu Jahr. Alleine vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr reden wir über ein Wachstum von 9,6% bei monatlichen Hörerinnen und Hörern. Das heißt, es wächst und gleichzeitig gibt es natürlich auch Herausforderungen, weil dieses Medium einfach immer vielfältiger wird und wir aus einer Zeit kommen, wo es viele große Shows gegeben hat. Und große Shows macht es natürlich leicht, Werbung zu verkaufen. Dieser Trend geht meiner Meinung nach ein bisschen zurück. Wir gehen etwas mehr in die Nische. Also es geht eher um Nische als Masse. Und dadurch verändert sich auch die Monetarisierung. Die wird komplexer. Das heißt, aus der Welt, aus der wir kommen, wo es immer nur darum gegangen ist, Werbung zu verkaufen, wird jetzt eher eine Welt, wo die Mischung interessant wird. Also es geht natürlich weiterhin darum, Werbung zu verkaufen. Das wird immer eine ganz wichtige Säule bleiben. Aber es differenziert sich etwas mehr aus. Es geht jetzt auch darum, Abo-Modelle zum Beispiel ins Spiel zu bringen, was wir bei Podimo ja auch machen. Und ich glaube, die Mischung aus dem plus zusätzliche Erlösquellen, wie zum Beispiel Live-Shows anzubieten. Also es gibt große Podcasts, die wirklich Arenen füllen, wo zehntausende Menschen Ticketpreise bezahlen, um den Abend mit ihren Lieblingspodcasts zu verbringen. Diese Mischung ist für mich die Zukunft.
Da wir jetzt gerade beim Thema Geld sind oder bei Werbung, in den vergangenen Wochen gab es ja eine größere Diskussion über die Finanzierung von Podcasts. Konkret ging es um die Host-Read-Ads, also die Werbeblöcke in manchen Podcasts, die eingesprochen werden von den jeweiligen Hosts. Losgetreten hat die Diskussion ja Gabor Steingart von The Pioneer. Also da sind dann auch hässliche Worte gefallen wie Prostitution und anderes. Also mal abgesehen jetzt von der Wortwahl, aber die interessante Frage ist ja schon, wie unabhängig können denn Journalistinnen und Journalisten sein, wenn sie sogar die Werbung selbst einsprechen? Wie siehst du das?
Ich finde es erstens ganz spannend und wichtig, dass wir diese Debatte führen. Also diese ganze Diskussion finde ich wahnsinnig spannend, aber das ist auch, glaube ich, so die Mischung oder die DNAs, die in mir da aufeinander kommen, nämlich ich habe den öffentlich-rechtlichen Background, ich bin von Hause aus Journalist, aber dann eben in die Privatwirtschaft gewechselt. Und gleichzeitig sehe ich es dann dadurch eben auch durch diese zwei verschiedenen Brillen oder Hüte, die ich mal aufhatte im Laufe meiner Karriere. Ich finde, abgesehen von der Wortwahl, die natürlich unterirdisch ist, darüber müssen wir nicht reden. Für mich ist der spannende Aspekt, dass Podcasts vor allen Dingen vom Vertrauen leben. Also die Intimität, über die ich gesprochen habe, kommt natürlich sehr aus diesem Vertrauensvorschuss. Und gerade deshalb finde ich es auch wichtig, dass bei journalistischen Inhalten besonders genau hingeschaut wird. Ich finde allerdings auch, dass man unterscheiden muss. Ich finde, diese Debatte ging zu schnell in die Richtung, dass dieses Prinzip Host Read per se problematisch ist. Und das glaube ich nicht, weil für mich ist die kritische Frage vielmehr, wie transparent wird gemacht, dass da Werbung eingespielt wird und in welchem Kontext findet diese Werbung statt. Also diese ganze Trennung von Werbung und Inhalt finde ich im Bereich, also abgesehen davon, dass es natürlich eine gesetzliche Anforderung ist, finde ich es auch besonders wichtig, das wirklich ganz, ganz klar zu machen. Aber das passiert ja auch in dem besagten Podcast, auf den Gabor Steingart sich bezieht. Und was wir dann eben im Produktionsalltag machen, um auch das in journalistischen Umfelden sicherzustellen, ist auch, eine sogenannte Blacklisten anzubieten. Das heißt, die Podcaster haben natürlich auch ein Mitspracherecht dabei, welche Form von Werbung in ihrem Produkt, in ihrem Umfeld angeboten wird. Das heißt, niemand wird von uns oder von irgendwem sonst in der Branche gezwungen, irgendwelche Werbemessages zu platzieren, mit denen sie sich wahnsinnig unwohl fühlen. Und das finde ich wichtig. Abgesehen davon glaube ich, dass auch hier Abo-Modelle helfen können, die Situation zumindest ansatzweise zu entschärfen, weil dadurch natürlich noch eine zusätzliche Finanzierungsquelle in die Mischung hineinkommt. Aber ja, für mich ist es halt wirklich wichtig, dass diese Trennung stattfindet, das tut sie und dass eben transparent gemacht wird, auch wofür die Werbung gut ist, nämlich am Ende dafür, dass dieser Podcast weiter angeboten werden kann, weil es ist einfach Arbeit, die muss natürlich an irgendeiner Stelle bezahlt werden, auch wenn viele Hörerinnen und Hörer es am Ende dann kostenlos irgendwo im Internet hören können, entstehen natürlich in der echten Welt Kosten und die müssen irgendwie gedeckt sein.
Dann noch ein ganz, ganz kurzer Blick in die Zukunft, wenn möglich. Man hat das Gefühl, es kommen fast stündlich neue Podcasts dazu und auch neue Podcast-Anbieter. Deine Prognose, wie lange kann diese Branche tatsächlich noch wachsen?
Noch eine ganze Weile. Ich mache mir da absolut überhaupt gar keine Sorgen. Wenn wir alleine sehen, wie sehr das Wachstum im vergangenen Jahr war. Ich hatte vorhin diese Zahl von Edison Research weitergegeben, 9,6%. Und das in einer Phase, wo viele Leute schon immer darüber reden, dass wir jetzt langsam mal die Decke erreicht haben müssten. 9,6%, ja. Ich sage mal, viele andere Branchen würden sich freuen, wenn sie so wachsen könnten. Es wächst weiter, es wird weiter wachsen. Ich glaube allerdings, dass es anders weiter wachsen wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, es geht jetzt viel mehr darum, wie die Menschen Podcasts nutzen. Also das Thema Video kommt hier für mich auch nochmal rein, was einfach ganz, ganz neue Zielgruppen nochmal erschlossen hat. Es wird weiterhin neue Plattformen geben, was auch nochmal neue Zielgruppen erschließt. Und die Erlösmodelle, die sich einfach weiter ausdifferenzieren. Das heißt, für mich ist eigentlich gar nicht die Frage, ob diese Branche weiter wächst, sondern eher an welchen Stellen sie weiter wächst. Und ja, ich bin da sehr guter Dinge und glaube, wir sind da relativ zukunftssicher.
Patrick Fiener aus dem Führungsteam des Streamingdienstes Podimo Deutschland. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Sehr gerne.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.